Das multilaterale System ist reformbedürftig. Das fanden jedenfalls die Staats- und Regierungschefs im Jahr 2022 und beauftragten UN-Generalsekretär Antonio Guterres, Vorschläge für die Reform zu erarbeiten. Der wiederum berief als eine Schlussfolgerung einen Zukunftsgipfel ein. Beim sogenannten Summit of the Future soll nicht weniger als der ganz große Wurf gelingen, sodass die Staatengemeinschaft zu einem neuen und vor allem funktionaleren Miteinander findet. In knapp 2 Monaten, am 22. und 23. September 2024, findet dieser Zukunftsgipfel nun statt. Was ist davon zu erwarten? Darüber spreche ich heute mit Thomas Tüttling. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung bei den Vereinten Nationen in New York und beobachtet den Summit of the Future ganz genau für uns. Schön, dass du heute zu Gast bist, Thomas.
Vielen Dank, Marcel. Ich freue mich, hier zu sein.
Mein Name ist Marcel Schmidt und das ist der Multipod.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Thomas, der Zukunftsgipfel, ich habe es gesagt, beginnt zwar erst in 2 Monaten, aber bei solch großen Veranstaltungen ist es üblich, dass die Verhandlungen schon lange vorher beginnen. Also, was hörst du? Was ist der aktuelle Stand von dem, was du hörst?
Ja, ich glaube, bevor wir auf die ganz aktuellen Entwicklungen eingehen, vielleicht nochmal zur Illustration, wie lange solche Prozesse auch dauern. Also wir hatten hier einen Prozess, der schon weit vom Sommer 2023 gestartet ist. Denn der Gipfel war ja eigentlich für 2023 geplant und wurde dann auf dieses Jahr verschoben. Und im Sommer letztes Jahr gab es da zumindest einmal eine Einigung über die Überthemen. Und das war schon mit sehr, sehr viel Diskussionen und sehr viel hin und her verbunden. Im Endeffekt hat man sich auf 5 Oberthemen geeinigt. Das eine ist Sustainable Development and Financing for Development. Das zweite Thema ist International Peace and Security. Drittes Oberthema ist Science, Technology and Innovation, Digital Cooperation. Viertes Thema ist Youth and Future Generations und Nummer 5, Transforming Global Governance. Und dass man sich überhaupt einmal auf diese 5 Themen geeinigt hat, das hat schon sehr, sehr viel diplomatischer Arbeit bedurft. Und nach dem Sommer ging es dann in diese, sag ich mal, Konsultationsphase. Da haben sich Mitgliedstaaten eingebracht, da haben sich zivilgesellschaftliche Organisationen eingebracht, beispielsweise die Konrad-Adenauer-Stiftung, um hier einmal ein grundlegendes Stimmungsbild zu sammeln und dann einen ersten Entwurf für so einen Verhandlungstext zu erstellen. Das ist ein sogenannter Zero Draft, der kam dann Anfang dieses Jahres heraus. Und der war relativ bescheiden. Also die Enttäuschung, oder ich will sagen Enttäuschung, aber die Erwartungen waren wesentlich höher, und das, was sich in diesem Text wieder spiegelte, das war nicht das, was die Weltgemeinschaft und die internationale Staatengemeinschaft für Erwartungen an diesen Gipfel hatte. Es war relativ bescheiden, wenig Ambitionen zu finden, aber auch nicht sehr handlungsorientiert und hat eher Themen oder bereits bestehende Einigungen wiederholt. Und das ist natürlich für einen Gipfel, der sich Zukunftsgipfel nennt und die Reform des multilateralen Systems zum Ziel hat, zu wenig. Aber wie gesagt, es war ein erster Verhandlungstext, und Anfang dieses Jahres sind dann auch die Verhandlungen in die intensivere Phase eingestiegen, und wir haben nun eine sogenannte REF2-Version. Das ist natürlich sehr technischer Sprecher. Was heißt das? Wir sind vor einem ersten Rohentwurf, wenn man so möchte, jetzt inzwischen bei der zweiten überarbeiteten Verfassung. Und das Ganze ist ein oft nicht sehr transparenter Prozess, denn das sind Verhandlungen zwischen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Das passiert größtenteils hinter verschlossenen Türen. Und es kommt auch noch dazu, dass gerade bei diesem Prozess einige Staaten sehr stark Widerstand leisten, wenn es um die Beteiligung der Zivilgesellschaft geht. Das heißt, es ist ein sehr geschlossener und eben nicht sehr transparenter Prozess. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder aktuelle Dokumente, die aus diesen Verhandlungen herauskommen. Und Wir sehen jetzt aber dieser praktisch zweiten revidierten Fassung, dass wir relativ weit fortgeschritten sind. Die ist wesentlich ambitionierter, die ist wesentlich handlungsorientierter und sie ist wesentlich spezifischer als der erste Text im Januar. Und es ist auch notwendig, dass wir bei diesen Verhandlungen Fortschritte machen, denn wir haben inzwischen Ende Juli, wie du gesagt hast, Marcel, der Gipfel ist am 22., 23. September. Und da ist noch einiges in Arbeit vor uns, insbesondere bei einigen kritischen Punkten, die noch offen sind. Auch in New York gibt es eine Sommerpause und deshalb sind die Verhandlungen fortgeschritten, aber es gibt auch noch einige Punkte, die hier zu diskutieren sind.
Welche sind denn die heiklen Themen, die Knackpunkte, sage ich mal?
Also ich fasse das meistens in drei Punkten zusammen. Also muss ich vorstellen, dass das umfasste, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz, ganz viele Themen. Und das sind natürlich, in all diesen Themen gibt es unterschiedliche Meinungen. Man muss sich vorstellen, 193 Staaten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, das ist relativ schwierig. Also wenn du jetzt in Berlin rausgehst und 193 Berliner und Berlinerinnen fragst, dass sie sich auf etwas einigen, auch das wird schon schwierig werden. Und mit Staaten ist das natürlich umso schwieriger. Aber im Endeffekt würde ich sagen, haben sich, und das war schon eigentlich am Beginn der Verhandlungen, so drei zentrale Knackpunkte oder heikle Themen ergeben. Das erste und mit in meinen Augen absolut zentralste ist das Thema der Reform der internationalen Finanzarchitektur. Was heißt das? Das heißt, hier geht es ganz grob gesagt darum, dass insbesondere die Staaten in Regionen Afrika, Asien, Lateinamerika, Pazifik auf eine Reform der internationalen Finanzinstitutionen drängen und insbesondere hier die Weltbank und der Internationale Währungsfonds. Die Kritik, die ist auch nicht neu, die gibt es schon seit langer Zeit. Und diese Kritik lautet insbesondere, dass diese Institutionen diesen Ländern zu wenig Mitsprache geben, obwohl natürlich deren Aktivitäten größtenteils diese Länder betreffen. Und zweitens, dass diese fehlende Mitbestimmung dazu führt, dass diese Handlungen und Projekte oder die Arbeit dieser Institutionen an den wirklichen Themen, die in diesen Staaten bearbeitet werden müssten, vorbeigehen. Und deshalb ist dieser Druck, diese internationalen Finanzinstitutionen zu reformieren, sehr groß. Das beschränkt sich aber nicht nur auf diese beiden Institutionen. Da gibt es auch ganz viele andere Themen, beispielsweise die Frage einer internationalen Besteuerung. Aber die politische Frage fokussiert sich sehr auf diese auf Weltbank und internationalen Währungsfonds. Das ist, wenn man hier in New York auch Gespräche führt, der entscheidende Punkt für diese Länder der G77-Gruppe plus China, also die G77. Staatengruppe hier in den Vereinten Nationen, die insgesamt 134 Länder umfasst. Das ist natürlich bei 193 Mitgliedstaaten eine ziemliche Menge. Und hier ist der Druck sehr groß, dass es genau in dem Bereich Fortschritte gibt. Und ich glaube, dass das auch eine gewisse rote Linie ist. Also wenn es in diesem Bereich keine Fortschritte bei diesem Gipfel geben sollte, dann wird die Enttäuschung in diesen Weltregionen massiv sein. Und das wird sich auch auf deren Verhältnis zu Europa, zu den Vereinigten Staaten, also dem sogenannten Westen, bemerkbar machen. Der zweite Punkt ist das Thema SDGs, also Nachhaltigkeitsziele und deren Finanzierung beziehungsweise Finanzierung von Entwicklung. Ich hatte vorhin erwähnt, dass der Gipfel eigentlich für 2023 geplant war und jetzt auf 2024 verschoben wurde. Einer der Gründe, warum es zu dieser Verschiebung kam, war, dass es letztes Jahr einen Gipfel zu den Nachhaltigkeitszielen gab und diese vorhin erwähnte Gruppe der G77 sehr klar gemacht hat, dass sie diesen Gipfel, nämlich diesen Gipfel der Nachhaltigkeitsziele, als absolute Priorität ansehen. Und man wollte nicht diese beiden sehr wichtigen Prozesse parallel laufen lassen. Und das unterstreicht nochmal, welche Bedeutung diese Nachhaltigkeitsziele und deren Finanzierung und die Finanzierung von Entwicklung für diese Länder hat. Und auch hier ist der Druck sehr groß, dass man auch bei diesem Summit of the Future, bei diesem Zukunftsgipfel, auch dieses Thema sehr prominent mitnimmt. Und hier geht es einfach sehr stark um die Frage, inwieweit können auch westliche Staaten weitere finanzielle Beiträge leisten. Also die Erwartungen hier sind meines Erachtens zu hoch. Da muss man auch realistisch sein, insbesondere wenn man sich auch die innenpolitischen Entwicklungen in Europa ansieht, da wird es in Zukunft eher schwieriger werden, die Finanzierung oder die zur Verfügungstellung solcher Ressourcen zu argumentieren, als umgekehrt. Aber auch hier gibt es eine große Erwartungshaltung, insbesondere in dieser Region. Und der dritte Punkt, um den es hier sehr stark geht, das ist das Thema des UN-Sicherheitsrates beziehungsweise dessen Reform. Das ist, wenn man so will, ein Dauerthema. Das Thema gibt es seit Jahrzehnten und genauso lang, wie es eben diesen Sicherheitsratsfaststand gibt, genauso lang gibt es die Diskussion über dessen Reform. Da gab es im Laufe der Zeit immer wieder mal Anpassungen, aber der primäre Kritikpunkt auch hier ist fehlende Repräsentation. Wir haben einen Sicherheitsrat, der die Welt von 1945 widerspiegelt und nicht die Welt von 2024. Und über die Notwendigkeit einer Reform, insbesondere für eine bessere Repräsentation, da gibt es mehr oder weniger Konsens. Es scheitert natürlich wie meistens eher am Wie. Und unter besserer Repräsentation versteht man eben eine permanente Mitgliedschaft Afrikas, eine permanente Mitgliedschaft Lateinamerikas. Hier gibt es ganz viele auch intraregionale Konflikte. Also Brasilien kämpft ja stark für einen permanenten Sitz. Das gefällt Argentinien und Mexiko weniger. In Asien kämpft Indien für eine permanente Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat. Damit haben Pakistan und China wenig Freude. Also es gibt hier auch intraregionale Machtkämpfe, die dann dieser Reform im Weg stehen. Und das ist ja auch nicht ganz unerheblich für Deutschland, diese Diskussion, weil auch Deutschland auf einen permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat hinarbeitet. Wie realistisch das ist, ist eine andere Frage. Aber das Thema ist natürlich auch für Deutschland von großer Bedeutung. Also ich glaube, das sind diese drei Themen, die derzeit die Knackpunkte in diesen Verhandlungen darstellen. Vielleicht nur ein Beispiel. Wir haben jetzt letzte Woche eben die letzte Version des Verhandlungstextes erhalten und dort ist immer noch kein konkreter Vorschlag für die Reform des Sicherheitsrats enthalten. Das heißt, hier gibt es noch einen Platzhalter und das zeigt schon nochmal hier zwei Monate vor dem Gipfel, dass das eine sehr, sehr heikle, ein sehr heikles Thema ist. Und da wird es auch an Deutschland liegen, dass er in diesem Prozess eine sehr wichtige Rolle spielt, zur Konsensfindung beizutragen.
Also es gibt viele Probleme. Ich würde gleich ganz gern den Blick in die Glaskugel mit dir wagen. Aber du hast eben auch schon Deutschland angesprochen. Deutschland ist ja gemeinsam mit Namibia vom UN-Generalsekretär als Verhandlungsführer auserkoren worden. Warum ausgerechnet Deutschland und wie siehst du die Rolle Deutschlands in diesen ganzen Verhandlungen?
Ja, also es geht bei dieser konkreten Rolle geht es um den sogenannten Co-Facilitator. Also das sind zwei Staaten, die einen solchen wichtigen Prozess begleiten. Wenn man so will, sind das jene Staaten, die diesen Prozess managen, steuern und versuchen am Ende ein sehr konkretes Resultat mit den anderen Staaten zu finden. Also das heißt, eine sehr wichtige Aufgabe. Warum hat Deutschland diese Aufgabe bekommen? Ich glaube, das hat insbesondere drei Gründe. Erstens, Deutschland ist ein mittelgroßes Land. Das ist jetzt nicht groß wie China oder USA, aber auch nicht ein Kleinstaat. Das heißt, Deutschland bringt so eine passende Größe mit im UN-System, die für diese Rolle auch wichtig ist. Der zweite Punkt ist, Deutschland hat hier in den Vereinten Nationen schon ein sehr hohes Ansehen. Das liegt einerseits daran, dass Deutschland natürlich massiv zum UN-Budget beiträgt, sowohl zum regulären als auch im Bereich der spezialisierten Programme. und dass natürlich Deutschland auch eine entsprechende Rolle gibt. Und drittens, weil Deutschland hier meines Erachtens auch als ein Land wahrgenommen wird, dass diese Brücken insbesondere zwischen Europa, USA, dem Westen und den südlichen Weltregionen schlagen kann, diese Brücke bauen kann. Und das waren, glaube ich, die primären Gründe, warum es Deutschland geworden ist. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, weil, wie vorhin schon erwähnt, 193 Staaten, 5 sehr weitreichende, komplexe Themen und natürlich unter sehr, sehr schwierigen internationalen Bedingungen, die vorherrschen. Das heißt, Deutschland steht hier vor einer wirklichen Herkulesaufgabe. Aber andererseits ist es natürlich eine riesige Chance für Deutschland, denn wenn Deutschland diesen Prozess erfolgreich gut steuert und über die Bühne bringt, dann wird das, glaube ich, auch sehr, sehr viel beitragen, Deutschland auch in diesem System der Vereinten Nationen nochmal sehr, sehr gut zu positionieren.
Ja, dann kommen wir jetzt zu dem angesprochenen Blick in die Glaskugel. Du hast auch schon das Beispiel des UN-Sicherheitsrats genannt, was ja eigentlich das Paradebeispiel ist für die Dysfunktionalität des UN-Systems. Denn Russland kann seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine auch deswegen fortführen, weil es eben selbst mit seinem Vetorecht im UN-Sicherheitsrat alle möglichen Maßnahmen dagegen verhindert. Deswegen erhoffen sich eben auch einige Beobachter tiefgehende Reformen des UN-Systems von diesem Summit of the Future. Was glaubst du, ist damit zu rechnen? Wird der ganz große Wurf gelingen?
Ja, das ist immer die Frage, was ist der große Wurf? Ne? Ich glaube, man muss zuerst mal sagen, dieser Pakt für die Zukunft oder Pact of the Future, das ist eine politische Erklärung und kein rechtlich bindender völkerrechtlicher Vertrag. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil das natürlich in der Granularität, im Detail noch ganz andere Ausgangspositionen wären. Also es geht hier um eine politische Erklärung, die natürlich politisches Gewicht hat, und aber nicht um einen völkerrechtlich bindenden Vertrag. Du hast schon gesagt, der internationale Kontext ist sehr schwierig, und in den Vereinten Nationen, hier in New York, wo 193 Staaten sind, da trifft sich natürlich genau oder widerspiegelt sich genau diese schwierige globale Situation. Also wir haben eine angespannte Atmosphäre, das merkt man auch in der UN. Einige sprechen davon, dass es eigentlich die angespannteste oder schwierigste Situation seit dem Kalten Krieg ist, und einige sagen, das ist sogar teilweise schlimmer. Das heißt, wir haben hier natürlich, wie du schon erwähnt hast, insbesondere seit Februar 2022, seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis mit Russland. Russland spielt hier generell eine sehr destruktive Rolle im UN-System derzeit. Aber natürlich haben wir auch den Krieg in Gaza, der diese Situation nicht unbedingt verbessert. Und wir haben eine Situation mit China, die sich jetzt nicht in einem Konflikt irgendwie hier manifestiert, aber es gibt hier natürlich insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und China so eine unterschwellige, sofort laufendes Spannungsverhältnis, das jetzt hier nicht so, sag ich mal, in Form eines Konflikts, wie gesagt, sichtbar wird, aber trotzdem das UN-System beeinflusst. Und unter diesem Kontext eine politische Erklärung zu finden, die auch Substanz hat und, wie du gesagt hast, die auch konkrete Reformschritte beinhaltet, die diese Erwartungen, die ja an diesem Gipfel sehr, sehr groß sind, erfüllt, ist schwierig. Also um es auf den Punkt zu bringen, es wird Reformschritte geben, ja, aber ich glaube, der große Befreiungsschlag wird leider ausbleiben. Man muss aber an dieser Stelle auch sagen, es gibt positive Beispiele in diesem Prozess. Also wir haben einen Digital Compact, der kommen wird. Das heißt, es ist ein Rahmenwerk, mit dem die Vereinten Nationen versuchen, für die Staaten gewisse Leitlinien festzulegen, wenn es um den digitalen Raum geht. Das ist ein ganz großer und wichtiger Schritt. Wir haben ebenfalls ein Dokument zu den Future Generations. Das heißt, nicht nur an die Jugend zu denken, die jetzt hier auf diesem Planeten schon lebt, sondern viel, viel weiter in die Zukunft zu sagen, was ist eigentlich mit diesen Generationen, die erst geboren werden? Wie müssen wir uns als internationale Gemeinschaft verhalten, dass wir diesen zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen? Und dann noch natürlich das große Thema Artificial Intelligence. Auch das ist im Pakt, findet sich im Pakt wieder oder zumindest in dem Entwurf. Also man sieht hier, es gibt schon Themen, wo die UN im Zuge dieses Prozesses Leadership versucht zu übernehmen, die auch in meinen Augen für die globale Gemeinschaft von großer Bedeutung sind. Also sie stehen auch nicht im Fokus. Genau. Und man muss, glaube ich, auch nochmal, um auf den Punkt zum Beginn zurückzukommen, wenn wir es schaffen, in dieser ganz, ganz schwierigen Zeit, in der geopolitische Spannungen von Tag zu Tag stärker werden, wenn wir es schaffen, dass sich die 193 Staaten auf eine gemeinsame Erklärung einigen, ist das in meinen Augen schon ein recht großer Erfolg, auch wenn sie vielleicht hinter den Notwendigkeiten zurückbleibt.
Da muss ich natürlich fragen, was würde es denn bedeuten, wenn das nicht gelingt, wenn gar keine Reform, nicht mal ein Reformchen am Ende bei rumkommt? Was würde das für die Zukunft des Multilateralismus bedeuten?
Also das wäre natürlich ein schwerer Dämpfer, denn man kann jetzt nicht erwarten, dass am 23. September das gesamte multilaterale System reformiert ist, sondern man muss diesen Gipfel praktisch als Startschuss für einen Reformprozess sehen, der sich ja dauern wird. Aber dieser Reformprozess, also dieser Kick-off wird natürlich festlegen, in welche Richtung es geht. Ja? Und wenn wir hier nicht mit substanziellen Dingen im September in New York auseinandergehen, dann wird das, wie du sagst, Einfluss haben auf den Multilateralismus und zwar im Negativen. Warum? Weil die UN, wie du sagst, derzeit schon in einigen Bereichen, in einigen Kernbereichen nicht handlungsfähig ist und dadurch auch eine gewisse Vertrauenskrise existiert. Das heißt, viele Staaten sagen oder sehen den Mehrwert dieses multilateralen UN-Systems, dessen Zentrum die Vereinten Nationen sind, sehen diesen Mehrwert teilweise nicht mehr und fragen sich natürlich, warum sollen wir uns engagieren? Und ich glaube, deshalb ist ein substanzieller Outcome oder so eine Erklärung, die doch eine gewisse Orientierung gibt im September, extrem wichtig, dass diese Länder sehen, am Ende schaffen wir doch noch Schritte, die uns weiterbringen. Denn der Multilateralismus ist aus zwei Gründen in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, weil wir, wie schon öfters erwähnt, in einer Zeit der Großmachtkonkurrenz leben und insbesondere kleine und mittelgroße Staaten haben ein echtes Interesse an einer multilateralen, regelbasierten Ordnung und damit auch Deutschland. Deutschland profitiert von einem multilateralen System enorm und deshalb sollte Deutschland auch größtes Interesse haben, dass dieses System funktioniert und entsprechend auch reformiert wird. Und zweitens, ich habe das vorher auch schon aufgezählt, es werden die transnationalen, globalen Probleme eher mehr als weniger. Und natürlich sind diese multilateralen Prozesse schwerfälliger, aber am Ende schaffen sie Akzeptanz, schaffen sie Legitimität und bringen auch Lösungen, wobei sie eben getragen werden von der internationalen Gemeinschaft und nicht nur von einigen wenigen Staaten. Und deshalb ist diese Reform des multilateralen Systems extrem wichtig und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir da im September ein starkes Signal hinbekommen.
Thomas, vielen Dank für dieses leidenschaftliche Plädoyer für den Multilateralismus und für deine detailreichen Eindrücke aus New York. Wir bleiben gespannt und wir beobachten weiter, ob den Staaten der Welt am Ende doch noch der ganz große Wurf gelingt oder zumindest die Grundlage dafür. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank an dich.
Ja, ich danke dir und liebe Grüße nach Deutschland. Danke für die Einladung.
Sehr gerne und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier im Multipod. Tschüss.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.